alles hingeben. Was heisst das? Wo wir jetzt gesungen haben, uns kurz auch in der Anbetung Gedanken darüber gemacht, alles hingeben. Was heisst das? Heisst das, noch mehr Regeln befolgen? Noch besser aufpassen, was man sagt? Noch mehr Geld in die Kollekte tun? Noch mehr Zehnte zahlen? Allen Arbeitskollegen jeden Tag von Jesus erzählen? Immer aufpassen, dass man nicht verrückt wird. Immer aufpassen, dass einem kein falsches Wort rausrutscht. Am Morgen früh aufstehen und die Bibel lesen und beten. Für alle die Tür offen haben. So, nicht nur die Tür offen haben, sondern auch noch den Kühlschrank. Mit jedem ein inniges Verhältnis haben in der Gemeinde. Heisst es das? Sich ganz hingeben? Wir sind bei Daniel in einem neuen Königreich. Könige sind gegangen, Reich sind gegangen, neues Reich ist gekommen, Daniel ist noch da. Der Daniel ist 80. Ist da jemand bei uns, der um die 80 herum ist? Wer ist die, oder noch älter? Wer ist am nächsten bei 80 da? Ist jemand 80? 81? 82? Klärli, wie alt bist du jetzt? 91, oh, oh, oh. Genau. Also nicht oh, oh, oh. Aber ich hätte jetzt ganz gern, so wie ich am Anfang, in der ersten Predigt, so den Doron so als 17, 18-Jährige da vorne genommen habe, hätte ich gern jemanden, der jetzt 80 ist, da hergestellt. Gut, vielleicht hätte er nicht müssen führen kommen, aber einfach zum Schauen, da ist eine Spanne von ganz, ganz vielen Jahren. Und der Daniel als 80-jähriger Mann, wie wir uns das vorstellen, wenn man 80 ist und vor allem auch in so selber Zeit, in selben, dann sind nicht Leute wie heute 80 geworden und älter. Es sind Leute früher. Viel früher gestorben. Weil man schlicht viel mehr Krankheiten hatte, viel die schlechtere Medizin, weniger Wort fortgeschritten und so weiter. Aber 80 Jahre war wirklich ein höchstes Alter. Und darum, wenn ich froh war, habe ich das Bild da gefunden von Daniel in der Löwengrube. Weil sonst ist er immer jung. Jung und knusprig in der Löwengrube. Aber er ist 80. Und ist treu. Wie eh und je. Es ist nichts, man kann ihm nichts vorwerfen, nichts. Und er ist für uns ein ganz grosses Vorbild von Treue bis ins Alter hinein. Und mir ist etwas so ganz schmerzlich bewusst worden. Ganz schmerzlich bewusst worden. Es gibt einige Christen, und ich möchte jetzt davon niemanden, der da innen ist, speziell, habe ich in Gedanken, wo ihr Leben lang Christ gewesen sind, die Regeln befolgt hat, die man als rechter Christ tut. Und im Alter die Kraft nicht mehr aufgebracht hat, um das aufrecht zu erhalten. Habt ihr das auch schon gesehen? Menschen, die im Alter die Kraft nicht mehr haben, um das, die Regeln zu befolgen. Und nachher plötzlich merkt man, was wirklich so unter der Oberfläche ist. Ich habe schon auch pensionierte, ältere Offiziere, ja, die sind immer älter, wenn sie pensioniert sind, erlebt, wo in einem Pflegeheim, in einem Altersheim das Personal terrorisiert haben. Vom Schlimmsten. Leider. Und es hat mal jemand gesagt, wichtig ist schon dein Start auf dem Lauf. Ich laufe, dass ich das Ziel, dass ich den Siegeskranz ergreifen kann. Und es ist nicht, der Anfang ist entscheidend. Erst wenn man startet, kann man auch das Ziel erreichen. Aber das Ziel erreichen, wie erreichen wir das Ziel? Und das ist mir so schmerzlich bewusst geworden, wenn wir die Menschen so an die Regeln gewöhnen vom Christsein, dann haben wir am Schluss Menschen, Christen, die gerettet sind, die nachher zu Jesus dürfen, aber die ihr Leben immer unter dem Druck gelebt haben und irgendwann dann nicht mehr aufrechterhalten. Und darum die Frage von dem ersten Punkt, aus welcher Kraft laufst du deinen Lauf? Aus welcher Kraft? Und vor allem auch aus welcher Beziehung laufst du deinen Lauf? Ist die Frucht vom Geist, hätte das können sichtbar werden im Leben? Und wenn wir sehen, der Daniel als ist so treu. Und ich glaube, Galater 5, 22 würden wir können ihn neben ihn heben und sagen, jawohl. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Sanftmut, Treue und Selbstbeherrschung. Das ist eine Frucht. Eine Frucht, die man nicht herstellen kann. Man könnte tun als ob. Man könnte Kraft aufwenden, um treu zu sein. Man könnte Kraft aufwenden, um freundlich zu sein. Man könnte Kraft aufwenden, um die lieben, die man nicht so gerne liebt. Der Daniel, der ist ein Mann, der ist, wie soll ich sagen, der ist voll und ganz in der Welt. Voll. Wenn er da hätte sich können, wie es viele Christen das gerne auch würden machen, sich zurückziehen in die eigene Reihe, hat können in der Synagoge in Babylon, hat er können Oberprophet sein, er hat können dort seine Visionen weitergeben und so weiter. Er hat können dort in dem Kreis der Juden ganz nah seinen Dienst tun. Aber nein, der Daniel ist ganz in der Welt, völlig in der Welt. Er dient von ganzem Herzen in der Welt. Und ich glaube nicht, dass der Daniel einfach sagt, oh gut, jetzt machen wir das Beste daraus, wenn wir eh schon verschleppt sind und eh bei den bösen Babylonier und Meder und Perser da unterdrückt werden, auch noch, dann machen wir halt das Beste daraus. Nein, ich glaube nicht. Ich glaube, der Daniel ist Der Daniel hat Babylonier geliebt. Der Daniel hat den König geliebt. Der Daniel hat die Menschen dort umher geliebt. Und er hat ihnen gedient. Von ganzem Herzen. Er war ganz in der Welt gsi. Er hat sich an alle Gesetze vom Land gehalten. An alle. 100%. Überlegt euch das mal. Fremde Gesetze hat alle gehalten. Weil sie haben gesucht, irgendetwas gesucht, was sie ihm könnten vorwerfen könnten und haben nichts gefunden. Und der Daniel ist ganz in der Welt. Und der Daniel ist erfüllt vom Heiligen Geist. Das ist etwas, was wir im Alten Testament nicht so oft haben. Weil im Alten Testament, bevor vor Pfingsten, ist die Fülle vom Geist nur einzelne Menschen für einzelne Menschen gewesen. Der Daniel war einer von denen. Weil da steht, da übertraf dieser Daniel die Minister und die Satrapen, weil sie wenn ein außergewöhnlicher Geist in ihm war. Und wer ist der außergewöhnliche Geist, der in ihm war? Das ist der Heilige Geist. Anders geht das nicht. Und der Geist Gottes ist im Daniel. Und der Daniel lässt sich von dem Geist prägen. Er lässt sich von dem Geist prägen, indem er sich von dem Geist führen lässt. Wir lesen, dass er dreimal am Tag ganz bewusst sich Zeit genommen hat vor dem Herr, vor Gott. Und ich glaube, dass er nicht nur den Führung erlebt hat vom Geist, sondern auch sonst in seinem Regierungsgeschäft. Der Geist Gottes hat ihm gesagt, pass jetzt auf, schau dort. Jetzt versucht dort einen zu betrügen. Oder jetzt kommt da läuft Bestechung. Oder, pass auf, dort wird einer unterdrückt. Er hat das gesehen, er hat das gehört. Der Geist Gottes hat ihn geführt. Und er hat sich auch ganz bewusst an ihn gewendet, indem er wirklich dreimal am Tag hat er sich ganz bewusst Zeit genommen für Gott. Und ich könnte mir vorstellen, das lesen wir nicht, aber ich glaube, dass er auch unterwegs, in seinem Dienst, unterwegs auch immer wieder Gott gefragt hat und gesagt, du, jetzt brauche ich deine Weisheit. Jetzt musst du mir zeigen, wie. Und er hat dem Geist auch vertraut. Er hat dem Geist vertraut, dass er ihn führt. Und darum, und hat es dann auch gemacht, was der Geist hat gesagt. Wenn wir wollen geprägt werden vom Heiligen Geist, geprägt werden, heisst, dass dann auch Frucht vom Geist hervorkommt. Dann müssen wir uns an ihn wenden. Müssen wir uns von ihm führen lassen und ihm vertrauen. So werden wir geprägt. Uns ihm anvertrauen. Und dann müssen wir nicht Regeln auswendig lernen. Dann müssen wir nicht lernen, was macht ein Christ. Sondern dann werden wir ihn immer besser kennenlernen. Und wir werden wissen, was ihm wichtig ist. Und er wird uns zeigen, in gewissen Situationen, wie wir reagieren sollen. Und Und dann merken wir, wenn wir falsch reagiert haben. Und sagen, oh Herr, da bin ich wieder reingetrampelt. Ich habe falsch reagiert. Und ich habe nicht auf deine Stimme gehört. Vergib mir. Hilf mir, das nächste Mal das Richtige zu tun. Das, was du mir zeigst. Der Daniel ist voll in der Welt, aber er ist nicht von der Welt. Der Daniel ist anders. Erstens, er tut sich nicht der Welt entziehen, sondern er lebt und dient ihr voll und ganz. Das haben wir am Anfang schon gehört. Und trotzdem ist er anders. Er denkt anders, er handelt anders, weil er denkt und handelt aus dem Heiligen Geist raus. Nur so kann er bestehen und so prägt er seine Umwelt. So prägt er die Welt um sich herum. Wir haben da Parallelstellen dazu. Zum Beispiel, ihr seid das Licht der Welt, Matthäus 5, Vers 14. Wir sind Licht von dieser Welt. Und ich habe auch schon darüber predigt. Es heisst nicht, ihr sollt Licht der Welt sein. Nein, Licht sind wir schon. Was wir nicht sollen, ist, wir sollen unser Licht nicht verstecken. Aber Licht sind wir schon. Wir müssen das Licht nicht machen. Das besteht. Wir bringen Licht in Situationen, wo Finsternis herrscht. Wir bringen Licht in Sachen, die unklar sind. Wenn wir unser Licht leuchten lassen und es nicht verstecken. Oder ihr seid das Salz der Erde. Salz war zu seiner Zeit wichtig zur Konservierung von Lebensmitteln. Mit Salz hat man Sachen haltbar gemacht. Und wenn Jesus sagt, ihr seid das Salz der Erde, dann heisst das, dass die Erde ist die Gesellschaft ohne Salz. Wird vergehen. Die vergeht. Die verrottet. Aber mit Salz besteht sie weiter. Und ich könnte mir vorstellen, dass der Daniel sehr dazu mit beigetragen hat, dass das babylonische Reich so lange hätte können bestehen. Und wenn ich mir überlege, er hat alle Gesetze befolgt. Ich kann mir vorstellen, dass er ganz gut mitgewirkt hat, die Gesetze zu schreiben. Er war Salz und so hat das können länger bestehen. Wenn er so ein Leiter ist, einer von den drei Höchsten, dann hat Korruption gar nicht so eine grosse Chance. Und Korruption ist einer der grossen Absturzmerkmale von einer Gesellschaft. Oder wie sie in Johannes 37 heißt, ich muss das vorlesen. Das ist etwas, was mich in der letzten Zeit auch bewegt hat, das Johannes 7, Vers 37. Dort heißt, wenn jemand dürste, so komme er zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Dies aber sagte er von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glaubten, denn noch war der Geist nicht da, weil Jesus noch nicht verherrlicht worden war. Wenn jemand dürstet, so komme er zu mir und trinke. Also wenn wir sollen zu ihm, bei ihm treffen. Und dann wird die Quelle in uns wird sprudeln zu anderen Menschen. Und ich glaube, wir sind uns das oft gar nicht mehr bewusst. Weil wir uns zum Teil so sehr, oder mir geht es auf jeden Fall so, wir bewegen uns so sehr in unseren Kreis, dass wir oft gar nicht merken, wie anders wir sind. Wohltuend anders wir sind. Und dann plötzlich merken wir, wenn wir mit anderen Menschen zusammen sind, wie wenn wir diesen Impulsen vom Heiligen Geist gehorsam sind und Sachen sagen, für Menschen beten, ihnen dienen, ihnen das liebes Wort sagen, sie ermutigen, wie da die Quelle vom lebendigen Wasser aus uns raus sprudelt und die Menschen anrührt. Darum sind die Menschen angezogen. Angezogen von dem lebendigen Wasser. Und ich glaube, das war auch beim Daniel so gewesen. Es war wohltuend gewesen, mit dem Daniel unterwegs zu sein. Und wir merken auch beim König Darius, wie er da eine nähe Beziehung hat zum Daniel. Er schätzt den Daniel von ganzem Herzen. Der Daniel steht am Ende von seinem Leben und er ist dran, seinen Lauf zu vollenden. Man weiss nicht, wie lange er noch gelebt hat. Kann sein, dass er noch 5, 6 Jahre gelebt hat, vielleicht 10, keine Ahnung. Aber er ist am Ende von seinem Lauf. Und er ist nicht nur gut gestartet, sondern er hat auch Treue gehalten. Aus der Fülle und Kraft vom Heiligen Geist raus. Und darum auch die Frage an uns heute Morgen. Aus welcher Kraft laufen wir? Aus welcher Kraft sind wir unterwegs? Und es ist zentral wichtig, dass man diese Frage dann beantwortet, wo wir noch Kraft haben selber. Dann, wenn wir noch fit sind. Dann, wo wir noch nicht in grossen Krisen hineinstecken. Das heisst nicht, wenn wir in eine Krise hineinkommen, dass es dann spät ist, da noch etwas zu verändern. Aber in der Krise hinein wird sichtbar, wie tief dass es bei uns geht. Wie tief, dass die Beziehung zu Gott ist. Weil der Daniel kommt da in eine absolute Krise. Wo er hört, wir lesen das, wo er hört, was für ein Gesetz, das da erlassen worden ist, ohne sein Mitwirken, weil die Berater und die Führer, die sind die haben den König betrogen. Sie haben ihn angelogen. Weil sie haben ihm gesagt, wir sind mit allen Ministern und so. Sie kommen gerade von einer Sitzung mit allen Ministern und so. Und wir haben beschlossen, dass das etwas Gutes wäre. Der Daniel war bestimmt nicht dabei gewesen. Und der Daniel hört von dem Erlass. Und was macht er als Erstes? Er geht sofort heim an seinen Platz, wo er die Gegenwart Gottes sucht und betet zu Gott. Sofort. Wie ein Reflex. Das ist so tief bei ihm drin. Nach 80 Jahren. Er merkt, opla, da kommen die Schwierigkeiten auf uns zu. Ich gehe zu Gott. Sofort. Und der Daniel wird mit den Leuten konfrontiert. Weil er weiß, wenn ich jetzt da Wenn ich da wirklich das tue, was richtig ist vor Gott, dann lande ich bei den Leuen. Und der Daniel hat Angst. Glaubt ihr das? Manchmal hat man so das Gefühl, die Glaubenshelden da, die grossen Mose, Abraham, Daniel, so, die haben keine Angst gehabt. Nein. Der Daniel ist ein Mensch gewesen, wie du und ich. Der Daniel hat die gleichen Voraussetzungen gehabt, wie du und ich. Der Daniel hat nicht die gleichen Voraussetzungen gehabt, wie die anderen Menschen zu seiner Zeit. Aber er hat die gleichen Voraussetzungen gehabt, wie du und ich. Er hat den Heiligen Geist gehabt. Aber er hat auch, wie du und ich, auch die Möglichkeit gehabt, Angst zu empfinden. Hat er auch schon Angst gehabt? Ja, grosse Angst. Kennen wir. Aber der Daniel lässt sich von seiner Angst nicht leiten. Er lässt der Angst keine Macht über sich. Wie macht man jetzt das? Wir haben 16, Vers 33 gesagt, Jesus, in der Welt habt ihr Angst. In der Welt habt ihr Angst. Ihr alle, wir alle. In der Welt gibt es Situationen, wo wir Angst haben. Aber sei getrost, ich habe die Angst überwunden. Ich habe die Welt überwunden. Und in dem Sinn hat er auch die Angst überwunden. Von was lassen wir uns leiten? Lassen wir uns denn von der Angst leiten? Und die Versuchung ist gross, sich von der Angst leiten zu lassen. Die Finden von Daniel, die haben genau seine Achillesferse identifiziert. Nur, die Achillesferse, das ist eine Geschichte aus der griechischen Mythologie, wo nachher der Fall von einem unbezwingbaren Halbgott war. Das meine ich da nicht damit, sondern was ich meine ist, sie haben den Kernpunkt, sie haben den Schlüssel von Daniels im Erfolg. Wie die Haare vom Samson. Sie haben den Schlüssel vom Erfolg von Daniel intuitiv erfasst. Und der Schlüssel von seinem Erfolg ist seine Beziehung zu Gott. Und mit dem Erlass 30 Tage keine Beziehung mehr mit Gott. Stellt euch das vor. Und wenn der Find uns will angreifen, wenn die Leute kommen und uns angreifen wollen, dann tun sie uns dort zuerst angreifen. Sie versuchen, die Beziehung zu Gott zu kappen. Nicht Beziehung, sondern Verbindung. Sie versuchen, uns zu beschäftigen mit allem Möglichen. Uns abzulenken, dass wir die Beziehung nicht pflegen können. Das versucht der Find. Aber der Daniel lässt sich nicht trennen. Er weiss, ich verliere alles. Ich verliere alles, wenn ich nicht kann mit Gott unterwegs sein. Ich verliere alles. Ich kann nicht weiter. Dann ist mir also die Leuengrube lieber. Ja, weiss denn der Daniel, wie das weitergeht da, dass die Leute sowieso gar keinen Hunger haben? Oder vielleicht ist er heimlich gegangen und hat die Leute gefüttert. Damit sie ja dann keinen Hunger haben, wenn er dann... Nein. Der Daniel hat Angst. Und er weiss, was ihm blüht. Und der Daniel wird wird in die Leuengrube geworfen. Und die Leue, die sind nicht schön brav in eine Ecke gehöckelt. Die hätten gern den Daniel gefressen. Noch so gern. Die haben Hunger gehabt. Ihr müsst nicht meinen, dass die die regelmässig gefüttert haben, sondern die haben geschaut, dass, ja, wenn da, dass die dann richtig Hunger haben, wenn dann eine Hinrichtung soll stattfinden. Und sie haben den Daniel runtergerührt und die sind bedrohlich gewesen, dort unten, die Leute, ich bin sicher. Und das Bild tut mich so schön, weil der Daniel, der ich bin Gott. Der haltet seine Beziehung zu Gott aufrecht. Und vertraut darauf. Entweder fressen sie mich jetzt, oder du haltest deine Hand über mich. Und er wird gerettet am nächsten Morgen. Halleluja, wunderbar. Daniel lebt, er wird aus der Leuengrube rausgeholt. Schön. Ein Happy End. Vielleicht nicht gerade für die anderen führenden Leute von diesem Land, denen ist es sehr schlecht gegangen. Aber für den Daniel ist es ein Happy End. Ha, schön. Jetzt können wir natürlich daraus schließen, die Moral der Geschichte: bist treu wie Daniel und dann wirst du aus allen Schwierigkeiten befreit. Schön. Können wir das so sagen? Sei bis treu wie Daniel und dann wirst du aus den Schwierigkeiten befreit. Nein. Nein. Erzähl das mal Christen in Korea, in Nordkorea. Oder in China. Oder in Iran. Erzähl es mal denen. Nein. Da ist eine andere Geschichte dahinter. Und was ganz besonders ist, wisst ihr, Leute kennen wir, oder? Wir kennen sie aus dem Zoo, aber wir kennen sie auch aus der Geschichte der ersten Christen in Rom. Was ist mit den ersten Christen in Rom passiert? Was hat man mit ihnen gemacht? Was hat man mit den ersten Christen in Rom gemacht, wenn man sie verwünscht hat, glaube unter dem Kaiser Nero? Was hat man gemacht? Sie hat man zum Leuen, zum Fraß gegeben. Ja, genau. Und sind die alle gerettet worden? Nein. Man hat Christen am Pfahl aufgehängt, mit Teer übergossen und angezündet als Lampe. Die mussten leiden. Die haben schwer gehabt. Und was ganz spannend ist, in den Katakomben von Rom, wo die Christen sich haben verstecken mussten, hat man verschiedene Wandbilder gefunden. Und es gibt zwei Sujets, die sich am meisten wiederholen. Das eine ist das Sujet vom guten Hirt. Und das andere Sujet ist der Daniel in der Leuengrube. Die sind unter der Bedrohung von dem Kaiser gewesen, haben sich versteckt, haben nie gewusst, wann sie verwünscht werden, wann sie entdeckt werden und wann sie den Leuten zum Fraß vorgeworfen werden. Was denkt ihr? Warum haben die Menschen dazumal, die Christen, die verfolgten Christen, warum haben sie den Daniel in der Leuengrube an die Wand gemalt? Weil sie dachten, vielleicht klappt es ja bei mir wie beim Daniel. Es ist beim Daniel schon mal gegangen, vielleicht geht es bei mir ja auch. Vielleicht befreit mich ja Gott auch aus von der Leuen. Ist das realistisch? Glaubt ihr, dass die ersten Christen das so gedacht haben? Nein. Nein. Ich bin 100% überzeugt, das ist nicht der Grund. Aber beim Daniel in der Löwengrube ist eine andere Dimension drin. Das ist ein prophetisches Bild. Wenn wir das vergleichen mit dieser Grube, sie haben den Stein davor gewälzt und den versiegelt. Wo hat man auch einen Stein vor die Grube gewälzt und versiegelt? Bei Jesus, wo er ist begraben worden. Und Jesus, wir lesen von Jesus im Psalm 22. Zuerst Vers 2. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das sagt Jesus auch am Kreuz. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Viele Stiere haben mich umgeben, starke Stiere von Baschan mich umringt. Sie haben ihr Maul gegen mich aufgesperrt, wie ein Löwe reißend und brüllend. Jesus ist der ultimative Daniel. Er ist der, der in die Grube gegangen ist und die Löwe besiegt hat. Der Löwe ist auch ein Bild vom Find. Denn der Teufel geht umher wie ein Löwe und sucht, wen er verschlinge. Und er hat ihn besiegt. Er hat den Tod besiegt. Er hat die Angst besiegt. Er hat die Sünde besiegt. Und so ist Jesus der ultimative Daniel. Und ihm müssen wir uns hingeben. Ihm müssen wir uns hingeben, weil dann haben wir ganz eine andere Perspektive, eine andere Sicht, eine andere Welt, die zum Tragen kommt. Da ist nicht nur die sichtbare Welt, die wir haben, sondern da ist eine unsichtbare Welt noch drüber. Und wenn wir unser Leben hier auf dieser Erde verlieren, dann werden wir bei Jesus wieder auferweckt werden. Auferstehen. Zu neuem Leben. Da wird eine neue Dimension sichtbar. Und ich glaube, der Daniel hat die neue Dimension gesehen. Er hat gewusst, da ist eine andere Dimension. Und darum, wenn wir in Bedrängnis kommen, wenn wir in Schwierigkeiten kommen, wenn wir müssen zu Sachen stehen, die uns nachher Verfolgung bringt, wir haben ja keine Ahnung von Verfolgung. Und doch erleben wir sie da und dort. In einem kleinen Rahmen, aber für uns ist es gross. Aber da ist eine andere Dimension. Dimension vom Gott von Daniel. Und es geht darum, zu kapitulieren. Es geht darum, zu kapitulieren vor dem Gott. Die eigene Kraft auf die Seite zu legen. Es geht darum, dem ultimativen Daniel zu vertrauen. Und wir haben von Hingabe am Anfang gehabt. Wir haben uns gefragt, was heisst Hingabe? Hingabe heisst loslassen. Hingabe heisst, meine eigenen Möglichkeiten loszulassen. Meine eigenen Kräfte loszulassen. Und ihm vertrauen, dass er es wohl macht. Und ich bitte dich, Philipp, dass du nochmal für dich kommst. Und dass du einfach, dass die Melodie nochmal spielst. Nimm mein Leben, es sei dein. Und ich werde jetzt noch beten und dann werde ich die Gelegenheit geben, zur Kapitulation. Und wenn das auch so wieder machen, dass wir alle wirklich unsere Augen schließen während dem Moment. Und wenn du merkst, ich bin in eigener Kraft unterwegs. Mein Lauf läuft unter eigener Kraft. Aber ich möchte nicht mehr in eigener Kraft unterwegs sein, sondern ich möchte, dass der Heilige Geist immer mehr Raum einnimmt. Dass der ultimative Daniel, der Jesus Christus, mein Leben kann voll bestimmen. Nicht mit Regeln und Geboten, sondern mit seinen Weisungen, mit seinen Hilfen, mit seiner Kraft, damit die Ströme von lebendigem Wasser zu ihm kommen. Dass wir zu ihm gehen und sagen, ich will jetzt von dieser Quelle trinken, von dir, Jesus. Und wir werden das so machen, wir machen die Augen, wir schließen die Augen. Und wenn ich nachher gebetet habe, wenn die Melodie auch weiterläuft, dass wir dann einfach auch die Hand aufstreckt und sagen, ja, ich kapituliere vor dir, ich will ganz mit ihm leben. Und wir schauen auch nicht um, sondern wir bleiben ganz zwischen mir und Gott. Ja, und Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du dein Leben gibst, dass du in die Grube bist, dass du mit den Leuten gekämpft hast, dass du gesiegt hast, dass du auferstanden bist, dass du lebst und dass du zum Vater aufgefahren bist, zu seiner Seite und dass du uns den Heiligen Geist geschickt hast, damit wir leben können, damit wir nicht mehr aus eigener Kraft alles, all die Gesetze und Regeln und das Müssen müssen vollbringen. Sondern, dass wir dürfen geführt werden durch deinen Geist. Dass wir dürfen erfüllt werden von deiner Kraft. Dass Ströme von lebendigem Wasser von uns können fliessen zueinander und zu den Menschen um uns herum. Und Jesus, wir wollen vor dir kapitulieren. Wir wollen sagen, nein, ich will nicht weiter ohne dich so. Ich will dem nicht mehr glauben, diesen Regeln, diesen Gesetzen, die mich so geknechtet hat, so gebunden hat, so viel Kraft gezehrt haben von mir. Und ich bitte dich da um Vergebung. Um Vergebung dort, wo wir aus eigener Kraft haben versucht, gute Christen zu sein. Ich bitte dich um Vergebung dort, wo wir einander ermutigt haben, Regeln zu befolgen. Und nicht bei dir anzuzapfen, bei deiner Quelle. So dass dein Lebenswasser kann fließen durch mich. Mich erfüllen und zu anderen Menschen fließen. Und jetzt bitte ich dich, Jesus, dass du durch die Reihe gehst, dass du unsere Herzen anrührst und dass du uns aufzeigst, dort, wo wir noch aus eigener Kraft unterwegs sind. Und jetzt ist Gelegenheit, um dir Antwort zu geben, zu sagen, ich will nicht aus eigener Kraft, sondern aus dir. bist die, die jetzt ihre Hand gehoben haben und gesagt haben, ich will mit deiner Kraft unterwegs sein. Es ist immer noch Gelegenheit, zum sagen, ich will. Jesus, du siehst die Antworten, die da gegeben werden. So bitte ich dich jetzt, Heiliger Geist, dass du kommst und dass du in Fülle einziehst. Und dass du die Leere, die auch dort, wo noch oben ist, einfach erfüllst mit deiner Kraft, mit deiner Sanftheit, mit deiner Liebe. Dass du dort vergisst. Ich spreche euch dort auch Vergebung zu, die ihr aus eigener Kraft haben wollen laufen. Und ich spreche euch die Kraft Gottes zu, im Namen Jesu. Thank you. bleibt nicht allein mit diesen